Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Viel Tragik, was hinter dem Tod der nordirischen Journalistin Lyra McKee steckt.
Wenig Komödie, der skurrile Streit zwischen der Komikerin Inissa Amani und der TV-Kritikerin Anja Rützel.
Von Helden, was vom Hype um Game of Thrones übrig bleibt.
Und einem Anti-Held, warum die Michael Jackson-Doku Leaving Neverland nicht unproblematisch ist.
Die erste Meinung
kommt heute von Tübings Oberbürgermeister und Grünen-Politiker Boris Palmer. Er hat nach der Aufregung um seine jüngsten Facebook-Veröffentlichungen zur Kommunikation der Deutschen Bahn angekündigt, seine Facebook-Aktivitäten bis zur Europawahl am 26. Mai ruhen zu lassen, weil er den Wahlkampf seiner Partei nicht schädigen möchte. Dazu schreibt Palmer, Zitat, selbstkritisch muss ich anerkennen, dass ich mal wieder einen Fehler gemacht habe. Zu wenig nachgedacht, zu schnell gepostet. Mit etwas Zeit hätte ich sicherlich herausgefunden, dass drei der abgebildeten Personen Prominente sind, die ich halt nicht kenne. Und mit etwas Überlegung wäre es mir wohl auch gelungen, mein Anliegen so zu formulieren, dass es zumindest teilweise verstanden und nicht von allem falsch gedeutet wird. Da geht es mir wie Robert Habeck, dazu verführt das Medium.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Palmer gleich Robert Habeck, ja vielleicht, doch vielleicht auch eher gleich Donald Trump, der sich ja irgendwie auch permanent missverstanden fühlt und als Daueropfer einer Hexenjagd. Naja, irgendwie kommt Palmer mir so ein bisschen vor wie eine Mischung aus beiden. Palmer hat doch ganz genau gewusst, dass seine Äußerungen Gegenwind provozieren würden. Dafür ist er viel zu erfahren und eigentlich auch viel zu reflektiert, um sich vom Medium nicht verführen zu lassen. Insofern ist dieser Übergangsmaulkorb, den Palmer sich jetzt selbst gegeben hat, reine Symbolik, deren Wert doch, wenn man ehrlich drauf guckt, gegen Null geht und weder der Debattenkultur im Netz noch seiner Partei hilft und letztlich auch ihm selbst nicht. Aber sei es drum. Ihnen, Herr Palmer, eine schöne Zeit. Ich bin sicher, wir werden schon bald wieder von Ihnen hören.
Deutschlandfunk Nova.
Helden und Anti-Helden, das ist der rote Faden, den wir in dieser Woche bei den Medienthemen der Woche entdecken. Und deswegen möchten wir uns diesem Thema Helden und Anti-Helden aus ganz unterschiedlichen medialen Blickwinkeln nähern.
Als erstes, da fällt das skurrilste Thema auf, der Streit der Komikerin Inissa Amani. Ja, der eine Kritik der TV-Kritikerin Anja Rützel nicht gefiel und ihre Social-Media-Follower dann auf Anja Rützel losließ.
Ja, da kann sich selber ganz schnell ja mal jeder überlegen, wer da hier Held und wer Anti-Held in dieser
Seit
Geschichte ist.
Seit Tagen jedenfalls, kann man sagen, tobt die Social-Media-Schlacht. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich, wenn Promis Kritik an ihnen, dieser Kritik nicht nur widersprechen, sondern auch ihre Follower auf Journalisten loshetzen? Dazu später in dieser Ausgabe mehr. Zunächst blicken wir aber auf ein aktuelles, anderes Thema.
Ja, ein viel dramatischeres Thema, wo man fast schon kritisieren muss, dass dieser Amani-Rützel-Streit gefühlt viel mehr mediale oder auch Social-Media-Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat in den vergangenen Tagen als dieser Fall. Es geht um den Tod von Lyra McKee. Sie wurde genau vor einer Woche in ihrer Heimat in Nordirland erschossen.
Lyra McKee ist 29 Jahre alt geworden. Die Belfasterin hat sich mit den Auswirkungen des Nordirland-Konflikts beschäftigt und sie geriet in militante Auseinandersetzungen zwischen der Polizei in Derry und einem Mitglied der sogenannten neuen IRA.
Ja, dieser tragische Fall, also der Tod einer Journalistin, der weckt die Sorgen, dass wieder eine neue Welle der Gewalt in diesem Konflikt losgetreten wird. Er wirft aber auch ein düsteres Bild auf die Arbeit von Journalisten in Nordirland. Hintergründe bekommen wir jetzt von unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten in Großbritannien, Friedbert Meurer.
Wir haben kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, welche Hintergründe denn schon zum Tod bekannt sind.
Also was man weiß, das ist natürlich der Ablauf, was genau an diesem Abend am grünen Donnerstag in der letzten Woche passierte. Lyra McKee, diese 29-jährige Journalistin, wollte über eine, ich nenne es jetzt mal Straßenschlacht berichten zwischen jungen Leuten der New IRA, der neuen IRA und der Polizei. Dann hat jemand dieser jungen Leute einen Schuss abgefeuert. Es gibt eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera, die zeigt, wie ein maskierter, offensichtlich junger Mann einen Schuss abfeuert. Dieser Schuss galt der Polizei. Und das Unglück wollte es, dass Lyra McKee genau in dem Moment eben neben den Polizisten und dem Polizeiwagen stand. Stephen Martin, der stellvertretende Polizeichef Nordirlands.
Regretfully, when you have people who waken up every day and their sole purpose in life is to try and attack police officers and to try and destroy the peace, it is possible to carry out such acts.
Es gibt in der Zwischenzeit auch ein Bekennerschreiben der neuen IRA. Darin heißt es, es tut ihnen leid. Lyra McKee stand neben dem Feind, ist also versehentlich getroffen worden.
Und trotzdem hat ja die oder haben die Reaktionen durchaus auch eine politische Komponente erreicht, wenn man mal allein sich die Schlagzeilen anschaut, die wir hier uns auch in den vergangenen Tagen und auch heute noch anschauen konnten. Da wird deutlich, dass einige sich Sorgen machen, dass die Gewalt in Nordirland wieder aufflammt. Was steckt denn hinter dieser neuen IRA?
Also die neue IRA ist eine der vielen Splittergruppen, die es von der IRA gibt und gegeben hat. Es gibt sie oder soll sie geben seit etwa 2012, soll 200 Mitglieder umfassen. Viele andere Splittergruppen haben der Gewalt abgeschwört und haben gesagt, dass dieser Weg führt zu nichts. Die neue IRA ist dann anderer Meinung. Die Mitglieder setzen sich zusammen zum Teil aus älteren Ex-IRA-Leuten, die dann junge Mitglieder anwerben. Es heißt, dass sogar teilweise Achtjährige schon angeworben würden, um Steine oder andere Dinge auf Polizisten zu werfen. Und auf das Konto der neuen IRA geht zum Beispiel ein Autobombenanschlag vor dem Gericht in Derry in Nordirland im Januar. Kurz vorher ist eine Personengruppe an dem Auto vorbeimarschiert. Auch da hätte es schon Tote geben können. Dann werden Brandbomben, Molotow-Cocktails auf Polizeiwagen geworfen. Also die neue IRA ist eine sehr gewaltbereite Organisation.
Gestern gab es dann die Trauerfeier für Lyra McKee. Welchen Impuls hast du von dort mitgenommen?
Ich fand das alles sehr berührend, sehr bewegend. Am meisten imponiert hat mir der Pfarrer Martin McGill, der Lyra McKee auch persönlich kannte. Und der an einer Stelle den nordirischen Politikern ins Gewissen redete, die da in der ersten Reihe saßen, Aline Foster von der DUP, Mary Lou MacDonald von Sinn Féin, Theresa May war auch dabei, der irische Regierungschef Leo Varadkar. Und Pfarrer McGill hat gesagt, es ist ja schön, wenn ihr endlich miteinander wieder ins Gespräch jetzt kommen wollt, aber...
Why in God's name... Does it take the death of a 29-year-old woman with her whole life in front of her?
Anschließend sofort Standing Ovation in der gesamten Kathedrale. Alle sind aufgestanden, mussten auch Aline Foster und Mary Lou MacDonald mussten aufstehen und dann auch mitklatschen, nachdem ihnen so ins Gewissen geredet wurde. Es gibt ja ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht das Gute sogar sein könnte, dass man zur Besinnung kommt, dass die nordirische Regierung jetzt auch wieder zustande kommt. Andere sagen, alles Lippenbekenntnisse hatten wir schon, in ein paar Wochen ist das alles wieder vergessen.
Wie gefährlich leben Journalistinnen und Journalisten denn in Nordirland?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bewundere die nordirischen Kollegen, wie sie, obwohl es durchaus gefährlich ist, natürlich gefährlich ist, in Nordirland zu recherchieren, indem sie genau dann das doch tun, indem sie zum Beispiel aufdecken, dass es Kontakte, Zusammenarbeit gibt zwischen der neuen IRA und auch kriminellen Gruppen, Drogendealern, Drogenbanden, mafiöse Strukturen. Allerdings 2001 ist ein Journalist ermordet worden, weil er eben genau über dieses Milieu berichtet hat. Es gibt Morddrohungen gegen Journalisten in Nordirland, die recherchieren. Es ist also durchaus auch gefährlich, und alleine schon gefährlich, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wie das eben leider mit Lyra McKee passiert ist. Dann gibt es eine zweite Gefahr für Journalisten. In Nordirland ist es keine tödliche Gefahr, aber trotzdem eine Gefahr, die von den Behörden ausgeht. Dass nämlich die Behörden sagen, wer zum Beispiel über einen angeblichen Polizeiskandal berichten will, wie das zwei Journalisten getan haben, die haben aufgedeckt, dass bei einem Attentat auf einen Pub, da sind 6 Menschen ermordet worden und die Journalisten sind auf eine Spur gekommen, dass die Polizei vielleicht durch einen Spitzel vorab von dem geplanten Attentat wusste. Das Ganze wird aber als Geheimnisverrat interpretiert. Die Journalisten sind verhaftet worden. Man muss also auch da ein bisschen vorsichtig sein. Es gilt die Devise, wenn ich mich mit Ex-IAA-Leuten unterhalte, dann muss ich vorher schon klarstellen, wir reden nicht über mögliche Straftaten. Ich muss sie der Polizei weitergeben, diese Informationen, sonst mache ich mich selbst strafbar.
Friedbert Meurer über die Hintergründe zum Tod der Journalistin Lyra McKee in Nordirland.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Helden und Anti-Helden in den unterschiedlichsten Facetten sind heute Abend unser Thema. Wir wollen nämlich einige Medienthemen, die uns in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt haben, etwas einordnen. Sei es zum Beispiel beim Blick auf die Serie Game of Thrones, aber auch beim Blick auf die umstrittene Doku Leaving Neverland, die sich mit dem Leben von Michael Jackson beschäftigt.
Ja, und da holen wir uns jetzt Sachverstand mit ins Boot. Und dieser kommt von Rüdiger Suchsland. Er ist TV-Kritiker und heute Abend live bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, fangen wir mal mit Leaving Neverland an. Vor ich glaube 2-3 Wochen gab es die Doku auf ProSieben zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Ein paar Wochen zuvor war ich in den USA, als dort die Premiere im Fernsehen war, und da gab es ein sehr großes Echo. In der Doku erzählen zwei Männer, wie sie in ihrer Kindheit vom verstorbenen King of Pop Michael Jackson mutmaßlich missbraucht wurden. Und eins kann man sagen, diese Doku macht aus einem Helden einen Anti-Held. Es gab nach dem Erscheinen Boykottaufrufe, was die Musik von Jackson anging. Sie haben sich ja auch mit der Doku beschäftigt. Welche Kritik muss die sich aber am Ende vielleicht doch gefallen lassen?
Ja, ich glaube sogar am Anfang, also eine ganze Menge. Denn die Hauptkritik ist sicherlich, dass sie vollkommen einseitig ist. Von einem Dokumentarfilm erwartet man ja, dass er etwas dokumentiert, also etwas zeigt. Das tut der Film aber nur zum Teil. Es sind natürlich Dinge, die er zeigt, aber die sind sehr genau ausgewählt, und zwar so, dass sie eine Anklage stützen. Es ist eigentlich ein Film, der von Anfang bis Ende, und der Film ist ganz schön lang, also 4 Stunden lang, 2 Teile, dem Michael Jackson den Prozess macht. Und dagegen wäre meiner Meinung nach sowieso schon einiges zu sagen. Aber allemal, so einseitig kann man das nicht machen. Der Filmemacher ist nicht Richter. Der ist auch nicht Verteidiger, sondern der ist Ankläger. Warum muss ein Filmemacher Ankläger sein?
Gute Frage. Können wir vielleicht gleich noch vertiefen. Aber vielleicht mal für alle, die Doku nicht gesehen haben, können Sie das noch etwas konkreter machen? Durch welche Erzählweise oder auch durch welche Techniken wird diese Anklägerfunktion unterstrichen?
Naja, also es gibt erstens natürlich viel altes Material, Fernsehen, Videoclips und so weiter, Ausschnitte, wo man Michael Jackson sieht. Aber die Hauptsache, das sind 2 Interviews, die der Filmemacher geführt hat mit 2 Kronzeugen, wenn man so will. Also mit 2 heute jungen Männern oder so in ihren 30ern sind sie, die als Kinder mit Michael Jackson Filme gemacht haben, Videoclips gemacht haben, aufgetreten sind, teilweise ihn über Monate begleitet haben, die so zu diesem Tross gehörten. Also für die Jüngeren, die werden sich daran nicht mehr erinnern, Michael Jackson hat sich, und das ist natürlich heute schon ganz schön cheesy, hat sich mit Kindern, Jungs, so im Alter zwischen 8 bis 15 Jahren gerne umgeben. Was man, dann muss das ja auch nicht gut finden, und da kann man sicher sehr verschiedene Sachen von halten. Der Punkt ist nun, dass diese beiden jungen Männer schildern, und zwar in aller Breite, in allen möglichen ziemlich ekligen Details, wie sie von Michael Jackson angefasst wurden, verführt wurden, auch teilweise wie ihr Leben mit Michael Jackson war. Es geht schon um Sex, es geht aber nicht nur um Sex, es geht vor allem um einen Prozess der Verführung. Was schon mal wichtig ist, ist zu sagen, es geht nicht um Vergewaltigung, das behaupten die auch nicht, aber sehr wohl natürlich um eine Form von Kindesmissbrauch, wenn das denn stimmt, was die beiden sagen. Das ist, glaube ich, die Hauptsache, denn man muss wissen, dass einer der beiden Zeugen in einem wirklichen Prozess, einem Gerichtsprozess in den 90er Jahren, da war er auch schon erwachsen, also kein Kind, für Michael Jackson ausgesagt hat. Michael Jackson wurde ja angeklagt, damals hat auch das FBI das Haus durchsucht oder diese Villa Neverland, das ganze Anwesen, hat Spuren gesucht, hat sehr viele Zeugen befragt, es kam zu Kreuzverhören, es gab teilweise Lügendetektortests und so weiter. Und haben beide ausgesagt vor der Polizei, und einer von diesen beiden heute jungen Männern auch im Prozess. Und da muss man wissen, wenn das stimmt, was die in dem Film sagen, dann haben die damals gelogen. Man muss sich fragen, warum haben sie denn damals gelogen? Oder lügen sie vielleicht heute? Dafür gibt es zumindest im einen Fall doch eine ganze Menge von Indizien. Darüber hat auch die amerikanische Presse geschrieben, denn der Film bei uns in Deutschland ist es so besprochen worden in vielen Kritiken, als ob der Film vollkommen Fakten nur erzählen würde und als ob vollkommen klar wäre, dass das richtig ist, was im Film vorkommt. So ist das nicht und in den USA wird das weitaus differenzierter rezipiert.
Vielleicht nochmal, auch bevor wir gleich auf die Reaktion gucken, was sagt diese Doku möglicherweise auch über die Motivation der Filmemacher aus?
Naja, also der Filmemacher selbst, da ist die Motivation, glaube ich, relativ klar. Den kennt bisher niemand und jetzt kennt ihn jeder. Der hat einen Film nach Sundance gebracht, also eines der wichtigsten oder vielleicht sogar das wichtigste US-amerikanische Filmfestival. Und der hat den Film in die ganze Welt verkauft. Der hat natürlich ein super Thema. Und da muss man sehen, das gehört dann schon auch zu einer vernünftigen Betrachtung der Medien, dass man sehen muss, dass sehr viele Leute auch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, dass sie einfach auch Profit machen. Das ist schon mal klar. Die beiden Augenzeugen, die da befragt werden, und man muss dazu sagen, die werden über 4 Stunden befragt, ihre Mütter kommen zu Wort, so ein paar Menschen aus der Umgebung, aber nicht eine einzige Stimme, die Michael Jackson verteidigt. Und solche Stimmen gibt es natürlich. Die beiden, die da interviewt werden, die haben davon, man weiß nicht, ob sie Honorar gekriegt haben, aber im einen Fall ist es zumindest so, im einen Fall wissen wir, der junge Mann hat versucht, der Michael Jackson Stiftung zum Beispiel ein Buch und auch ein Dokumentarfilm zu verkaufen. Die wollten das nicht kaufen. Es könnte sein, das steht zumindest im Raum, dass der sich ganz einfach rächen will. Dass er erst versucht hat, dass er mit Michael Jackson Kapital schlagen will und erst versucht hat, über ihn so positiv zu schreiben und damit Geld zu machen und dass das nicht geklappt hat. Und jetzt versucht das andersrum.
Interessant ist, glaube ich, auch, wenn man sich mal die Reaktion tatsächlich dann anschaut. Ich hatte es schon erwähnt, also ich habe es auch wahrgenommen, dass sehr differenziert in den USA über die Doku gesprochen worden ist. Was ich aber faszinierend fand, dass man auf einmal so einen Stimmungswechsel wahrgenommen hat. Und das kann man auch hier auf jeden Fall auch in Deutschland beobachten. Wenn jetzt auf Partys auf einmal die Musik von Michael Jackson gespielt wird, dass es dann so heißt, oh, das kann man aber heute nicht mehr machen. Also auf einmal hat es ja die Doku geschafft, dass er gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel ist. Was sagt uns das?
Ja, das sagt uns, dass die Öffentlichkeit ein Fähnchen im Wind ist. Und ich würde nicht sagen, dass er gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel ist. Zum einen, die Öffentlichkeit ändert ja doch heute gerade sehr schnell ihre Meinung. Das ist eine Welle, die wird aber vorbeigehen. Da bin ich ziemlich sicher, weil die Musik von Michael Jackson bleibt in jedem Fall. Wir müssen uns ja klar machen, es gibt in der ganzen Kunst- und Kulturgeschichte, seit es überhaupt Kunst und Kultur gibt, da gibt es viele Menschen, die nicht sympathisch sind. Und zu Michael Jackson, ich kann darüber nicht sagen, ob er schuldig ist oder unschuldig ist. Er ist jedenfalls vom Gericht freigesprochen worden. Man weiß, die amerikanische Justiz ist nicht zimperlich. Man weiß auch, die Ermittler, FBI, ermittelt schon sehr nachhaltig, sehr streng. Und jetzt versucht ein Film, ihm im Nachhinein einen Prozess zu machen. Es wird andere Filme über Michael Jackson geben und die Musik, glaube ich, bleibt. Man muss ganz klar, denke ich, auch wissen, dass wir einfach auch die Kunst von den Menschen trennen müssen. Und wir müssen Michael Jackson nicht sympathisch finden. Wir können das auch ganz schräg finden, was er mit kleinen Jungs, dass er sich mit denen umgeben hat, ganz egal, auch wenn er sie nicht missbraucht hat, muss man das ja nicht besonders toll finden. Nur, das, was ganz anderes ist die Musik und ich glaube eher, es erzählt uns auch ein bisschen was, dass es so bestimmte Menschen gibt, die sich extrem von Stimmungen abhängig machen und die dann auch mit der Masse gehen wollen. Das ist so eine Art von Schwarmdummheit, Schwarmintelligenz möchte man es ja gar nicht nennen. Das ist eine Welle, glaube ich.
Aber wenn man jetzt auch sagen kann, da trifft auch vielleicht so ein bisschen diese Dokumentation auf Zeitgeist?
Also ja,
würde sie ganz anders wirken, wäre sie zum Beispiel vor 10 Jahren erschienen?
Ja klar, also es gab ja vor 10 oder so 15 Jahren ungefähr, gab es ja die Anschuldigungen gegen Michael Jackson. Das hat überhaupt nicht zu so einer Reaktion gewirkt. Wir haben natürlich das Jahr von Me Too. Wir haben natürlich, insofern kommt der Film auch genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Sicht des Films. Und wir haben natürlich im Augenblick eine sehr starke Political Correctness, das hat es auch schon länger gegeben, die aber ganz besonders stark in sexuellen Dingen waltet und die Tabus errichtet. Ich würde schon hier vom neuen Puritanismus sprechen. Es scheint mir da auch so zu sein, das hat auch was mit Zeitgeist zu tun, dass es so einen gewissen konservativen Rollback gibt. Das heißt, dass eine Freiheitlichkeit, eine Liberalität im Augenblick nicht besonders angesagt ist, sondern alle suchen Sicherheiten, suchen kleine Nischen. Alle Menschen wollen an irgendwas fest glauben können und sei es, dass Michael Jackson schuldig ist und sei es solche Werte. Ja, Freiheit ist auch schwerer auszuhalten und es geht hier nicht um die Freiheit des Missbrauchs, sondern es geht darum, dass man, dass man vor allem bestimmte Werte, zum Beispiel den Wert der Rechtsstaatlichkeit im Zweifel für den Angeklagten. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Also wenn man nicht beweisen kann, dass einer schuldig ist, gilt er als unschuldig. Das ist elementar und den müssen wir verteidigen, scheint mir. Auch wenn es Einzelfälle vielleicht geben wird, wo dann ein Schuldiger nicht verurteilt werden kann, so ist es. Aber es ist wichtiger, dass nicht Unschuldige verurteilt werden oder auch nur in der Öffentlichkeit verurteilt werden. Ja, gar nicht nur ins Gefängnis kommen, sondern dass ihr Ruf beschädigt wird. Und der Ruf ist natürlich jetzt schon erstmal beschädigt. Die Frage ist, ob das in einigen Jahren noch jemanden interessiert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Medienmagazin mit seiner letzten Ausgabe vor der finalen Schlacht.
Das stimmt. Es ist ja tatsächlich, und keine Sorge, wir haben jetzt keinen Spoiler für euch, außer die Tatsache, dass sie kommt, die Schlacht. Aber da hat man ja auch schon seit Jahren drauf hinzugefiebert. Es geht um Game of Thrones. Viele haben es wahrscheinlich von euch schon vermutet. Die letzte Staffel läuft und jetzt in der kommenden Nacht von Sonntag auf Montag wird die Folge mit der finalen Schlacht gezeigt. Und die Aufregung ist da wirklich ja bei vielen förmlich zu spüren. Und das passt ja auch sehr gut, wenn wir uns heute mit Helden und Anti-Helden beschäftigen in unserem Medienmagazin und weiter bei uns der TV-Kritiker Rüdiger Suchsland ist. Da müssen wir natürlich auch kurz auf Game of Thrones hier tatsächlich blicken. Da fragt man sich aber schon so ein bisschen, woher kommt denn da jetzt gerade der Hype? Da merkt man doch schon, das ist auch in einer gewissen Form eine besondere Serie, oder?
Ich glaube, das ist eine sehr besondere Serie, natürlich, aber es schaukelt sich auch hoch. Also da kann man auch wieder über Schwarmintelligenz reden, weil das sind ja so Mechanismen, physikalische Mechanismen. Wenn eine bestimmte Quantität erreicht ist, dann schlägt die um in Qualität. Das ist dann Masse und das ist ein Massenphänomen. Ich glaube, inzwischen gucken sich Leute das auch an, um einfach mitreden zu können, um dabei zu sein, weil man irgendwie mitreden will. Und mir scheint auch, dass Game of Thrones, ich finde das sehr unterhaltsam, ich mag es, aber dass das auch teilweise so funktioniert, dass wie bei Sportberichterstattung es vor allem um die Nachberichterstattung und Vorberichterstattung geht. Also es geht um diese Erwartungshaltung. Es ist ja wie Weihnachten. Und dann geht es auch darum, ja, wie war das jetzt genau und hätte es auch anders sein können und warum ist das und das und was sind die Beweggründe bei einzelnen Figuren und man guckt sich dann auch eine Folge nochmal an, um genau dahinter zu kommen. Also es gibt dann schon ein bisschen sowas und natürlich auch ähnlich wie bei den Superheldenfilmen, Avengers ist gerade ins Kino gekommen, gibt es die Identifikation mit Figuren und wenn ein Serienuniversum oder ein Filmuniversum viele Figuren hat, dann bietet es eine viel größere Projektionsfläche. Jeder kann sich da irgendwo einordnen und identifizieren.
Und Game of Thrones hat tatsächlich wirklich viele Persönlichkeiten, die da wirklich gezeichnet werden. Und wer dann am Ende übrig bleibt, das wissen wir jetzt in diesem Moment noch nicht, wo wir sprechen. Wenn wir den Podcast vielleicht nochmal in ein paar Tagen hören, sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Aber was können wir denn von dieser Serie über Helden und Anti-Helden lernen?
Naja, also ich glaube erstmal, dass solche Serienerzählungen wie Filme auch, dass das Selbstverständigungen der Gesellschaft sind. Also die bieten gewissermaßen Zeichen an, mit denen man dann hantieren kann und über andere Probleme reden kann. Also natürlich geht es um Diversität, natürlich geht es um Gewalt, natürlich geht es um die Frage, wie was Frauen dürfen und was nicht, wie gleichberechtigt sie sind. Natürlich geht es auch um Macht und Herrschaft. Es geht um, wenn man so will, böses Verhalten, ja, also um Moral und Amoral. Und da kann man sich natürlich schon einordnen, indem man sich mit bestimmten Figuren identifiziert, indem man bestimmte Personen mag, andere nicht. Und gleichzeitig ist es auch so weit weg, man kann sozusagen wie bei einem Spiel, das heißt ja auch Game of Thrones, kann man bestimmte Sachen stellvertretend mal durchdenken. Also Krieg ist geächtet, aber dort wird permanent gemordet, dort wird permanent vergewaltigt. Ist ja auch interessant, dass eine Serie so populär ist, bei der die Frauen eigentlich sehr, sehr oldschool sind. Vorhin haben wir über MeToo-Zeitalter gesprochen, also von MeToo und von der Ächtung der Rape-Culture, da ist in Game of Thrones überhaupt nichts zu spüren. Das scheint die Fans überhaupt nicht zu stören. Das heißt, man lebt etwas fantastisch aus und wohl offenbar auch gerne, was man in der Wirklichkeit nicht will.
Was könnten denn die Gründe dafür sein, dass man beispielsweise auch diese Gewaltverherrlichung, die ja auch immer wieder doch auch gerade von Kritikern vielleicht auch als Vorwurf kommt, im Grunde ausblendet?
Naja, das Unterbewusstsein. Das können wir ja von Sigmund Freud lernen, dass unser Unterbewusstsein Sachen will, die wir selber vielleicht nicht uns eingestehen, dass wir sie wollen. Und ich glaube, dass jeder Mensch viel, viel mehr Abgründe hat und nicht so moralisch perfekt ist, nicht so moralisch sauber ist, sondern dass die Wirklichkeit eigentlich eine schmutzige ist, dass wir uns oft so verhalten, wie wir uns eigentlich nicht verhalten sollen, wenn wir immer auf unsere Eltern gehört hätten. Und das kann man in überhaupt fiktionalen Stoffen natürlich stellvertretend ausleben und sich dann auch eingestehen. Man lebt es ja auch in der Wirklichkeit aus, aber man sagt das dann nicht. Man lügt einfach. Und Game of Thrones gucken, das kann aber jeder. Also das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und dann natürlich macht es Spaß, so eine richtige Gegenwelt, die auch perfekt ist, wo es Karten gibt, wo es Orte gibt. Wir könnten im Grunde dahin reisen. Wir können uns da ganz lange in dieser fiktionalen Welt bewegen, dass man so eine Gegenwelt entworfen bekommt. Denn ein bisschen gibt es, glaube ich, auch in der Gegenwart, die ein sehr rationales, sehr durchgestaltetes Leben ist. In dieser Gegenwart gibt es natürlich ein Bedürfnis nach Leerstellen, nach dem, was man früher mal Spiritualität genannt hat. Und da machen zwar dann Manager vielleicht so ein paar buddhistische Kurse und andere Leute machen Yoga und wieder andere gehen ins Fitnessstudio, aber es reicht halt nicht. Religion will aber keiner. Da will auch keiner hin zurück. Ich glaube nicht an diesen Boom der Religionen. Das ist nur so eine Behauptung eigentlich. Religion ist vielleicht Kultur, aber dass die Leute wirklich an Götter glauben, wie früher, das trifft, glaube ich, nur auf sehr, sehr wenige zu. Das heißt, diese Serien und diese fiktionalen Welten, die sind für uns eine Art neue Mythologie. Das sind Erzählungen. Früher hat es König Artus und die Tafelrunde gegeben oder Siegfried oder die homerischen Helden in der Odyssee. Und heute gibt es zum Beispiel Game of Thrones.
Wenn das ein Mythosentwurf ist, was sagt es uns denn, dass die wichtigsten Herrscherfunktionen jetzt im Finale Frauen sind? Sei es vor der Schlacht auf dem Eisernen Thron, als auch die Anführerin der Gegenbewegung.
Naja, so neu ist es ja auch nicht. Die Göttin der Vernunft war Athene und die anderen Göttinnen in der griechischen und römischen Mythologie waren schon auch ziemlich wichtig. Vergessen wir nicht, dass durch Helena, durch eine schöne Frau, der Trojanische Krieg ausgelöst wurde. Also Frauen hatten eigentlich immer schon was zu melden, auf mythologischer Ebene allemal. Und ganz so, dass sie so wahnsinnig ohnmächtig waren, wie das heute manchmal so erscheint, wenn man so oberflächlich drüber redet, das stimmt ja auch nicht. Ja, können wir mal an Königin Elisabeth, und zwar die erste, nicht die, die jetzt noch im Buckingham Palace sitzt, sondern an Queen Elizabeth I. und Maria Stuart denken. Das sind zwei mächtige Frauen. Darüber gibt es dauernd Filme. Also das sagt uns zum Beispiel, dass da Frauen eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube übrigens auch, meine Vermutung ist, dass die Frauen tatsächlich überleben und wahrscheinlich dann siegreich aus diesem großen Kampf Game of Thrones hervorgehen werden. Das zeigt uns auch, dass Frauen nicht die besseren Menschen sind. Es sind auch nicht die schlechteren Menschen, aber sie haben ihre eigenen Waffen und sie kämpfen mit ihren Waffen und manchmal auch mit den Waffen der Männer. Es sind ja Frauen, die durchaus nichts, also wenn man Drachen hat und Magie, dann ist das praktisch, aber zur Not hilft auch ein Schwert.
Als wir vor der Sendung gesprochen haben, da haben Sie gesagt, naja, wenn wir über Helden und Antihelden sprechen, dann können wir den viel größeren Bogen eigentlich auch nochmal in der Historie ziehen. Sie haben ja, sind da ja gerade schon auch ein bisschen zurückgegangen und haben da ein Buch des Historikers Antoine Lilty tatsächlich da auch genannt. Das heißt The Invention of Celebrity. Da geht es eigentlich darum, dass Prominente es eigentlich schon vor dem jetzigen Medienzeitalter gab. Dieses Phänomen, wie es da beschrieben wird, was steckt dahinter?
Ja, also genau das. Ja, Celebrity, die Erfindung der Berühmtheit eigentlich oder die Erfindung der Stars, so könnte man das ein bisschen frei übersetzen. Das, was wir heute Popkultur nennen, dass es also Massenmedien gibt, dass es Medien gibt, die auch grenzüberschreitend sind, die europäisch weit zumindest mal gelesen werden. Europa war im 18. Jahrhundert die bekannte Welt. Das gab es eben schon früher, schon vor 200 bis 300 Jahren. Es gab Bestseller, internationale Bestseller. Zum Beispiel vor 300 Jahren wurde Robinson Crusoe veröffentlicht, dieser Roman von Daniel Defoe. Das war ein internationaler Bestseller. Und bis heute kennt man das. Was für ein Erfolg. Jetzt warten wir mal ab, ob man Game of Thrones in 300 Jahren noch kennt. Und genauso kann man sagen, dass so ein Denker wie Voltaire zum Beispiel, oder denken wir an einen Sänger wie Farinelli, oder denken wir an Dichter wie Byron und Shelley und ihre Frauen, Frauen, die auch geschrieben haben, zum Beispiel Mary Shelley, die Frau von Pierce Shelley, die hat den Frankenstein ja geschrieben und erfunden, was übrigens auch zeigt, dass Frauen sich auch für Horror interessieren und auch wieder für andere Formen von Gewalt und für Wissenschaft. Also, dass man da gar nicht so große Unterschiede machen muss, wie sie manchmal gern gemacht werden. Und diese ganzen Figuren, die gab es real und die waren internationale Berühmtheiten. Und tatsächlich gab es da genauso ein Fantum wie heute. Das heißt, Byron sind die jungen Frauen hinterhergelaufen. Er musste fliehen und sich verstecken, wie heute ein Popsänger. Und die haben sich wahrscheinlich gegenseitig fast umgebracht, wenn sie eine Haarlocke von Lord Byron kriegen konnten, einem berühmten englischen Dichter. Nur mal so ein Beispiel.
Sind denn aber auch die Mechanismen, die die Stars von vor einigen Jahrhunderten zu Stars ihrer Zeit gemacht haben, im Grunde damit eigentlich immer auch noch die gleichen? Oder sind die Mechanismen heute andere?
Ja, die Mechanismen, also der Hauptmechanismus, das sind ja die Medien. Und natürlich muss man auch was leisten dafür. Jeder muss auch heute was leisten. Es ist sicherlich heute manchmal einfacher, dass man einfach nur über ein gutes Aussehen mit Hilfe der Fotografie und Instagram, dass man darüber oder über so einen einfallsreichen Spruch und einen Gag oder auch darüber, dass man so unmöglich sich benimmt, so trashig auftritt, dass das dann schon wieder irgendwie cool gefunden wird, dass man darüber öffentlich funktioniert. Es ist sicherlich so, dass die Stars früher ein bisschen mehr Substanz hatten, aber das hat auch einen Grund. Die Gesellschaft hat sich ja auch verändert. Früher war es eine bürgerliche Gesellschaft, aber auch eine Klassengesellschaft. Das Bürgertum war eine Klasse und zwar eine relativ hohe Klasse. Darüber gab es ja noch den Adel und den König und darunter gab es den vierten Stand, der hat keinen interessiert. Heute sind wir in einer Massengesellschaft, wo wir zumindest formal gleichberechtigt sind. Es gibt sicher sowas wie Bildungsklassen und vielleicht auch Geldklassen, ganz sicher. Aber es gibt nicht mehr diese festen Stände, dass nur noch bestimmte Stände überhaupt wählen konnten oder dass gar nicht gewählt wurde. Und entsprechend sind auch heute natürlich ist diese Prominenz eine andere. Das heißt, die Prominenz funktioniert heute auch ein bisschen demokratischer, massenmedialer, mehr über, was ich schon ein paar Mal jetzt Schwarmintelligenz genannt hatte. Ich glaube allerdings dann, dass sie meistens auch kurzlebiger ist. Es gibt immer wieder ein paar Stars, die sind nicht nur für 3 Monate, werden sie einmal durchs Dorf getrieben, ja, durchs mediale, globale Dorf und oder für ein Jahr, aber es sind nicht so viele. Und wir kennen das eigentlich in allen Bereichen. Wir kennen das in der Wissenschaft, da gibt es Stars. Wir kennen es bei uns, bei den Journalisten gibt auch so Stars. Und die kommen und gehen. Und irgendjemand, der heute ein toller Spiegelschreiber ist, der ist vielleicht übermorgen als Hochstapler entlarvt. Das haben wir auch erst gerade erlebt. Also insofern muss man vielleicht die Stars auch nicht mehr ganz so ernst nehmen. Früher, als man noch an Gott glaubte, hat man sie auch ein bisschen mehr vergöttert. Da waren das so kleine Götter. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Nachricht, dass wir auch im Blick auf Stars eine bestimmte Form von Aufklärung haben. Ja?
Das heißt, so jede Gesellschaft, kann man fast sagen, hat die Stars, die sie auch verdient?
Unbedingt. Jede Gesellschaft hat die Stars, die sie verdient. Und es ist natürlich so, dass das, was an Stars vielleicht, was das Zeitlose dran ist, das ist das, was man Charisma genannt hat. Das ist eigentlich so, oder immer noch nennt, das ist eigentlich so eine Aura. Ja? Das ist der Begriff, der kommt aus der Religion eigentlich. Das hatten früher so die Heiligen, die Engel. Und heute haben das Popstars und Schauspieler und auch Künstler und auch manche Politiker. Denken wir an John F. Kennedy oder an Obama. Wenn man gut redet, wenn man dann auch noch gut aussieht und wenn man dann vielleicht auch noch ein paar Sachen macht, die wirklich was wert sind und nicht nur so rumtwittert wie Donald Trump, dann ist das was, was ein bisschen dauerhaft ist und was alle, was die ganze Welt irgendwie fesselt und fasziniert. Und um diese Faszination, das ist auch ein schönes Gefühl, fasziniert zu sein, um so ein schönes Gefühl geht es. Man darf sich nur nicht damit zu irgendwelchem Unsinn treiben lassen und den Demagogen auf den Leim gehen.
Sagt der TV-Kritiker Rüdiger Suchsland heute Abend bei uns zu Gast hier bei Eine Stunde was mit Medien. Danke für den Besuch.
Bitte, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was ist noch Humor? Wer ist humorfrei? Wie ernst muss man sich nehmen? Die Kritik an einem? Es, ehrlich gesagt, Herr Peller.
Ja, muss man immer den gleichen Humor haben? Oder darf der eine was lustig finden, was der andere nicht lustig findet? Und darf man das dann auch sagen?
Ja, da darf man überhaupt heute noch was sagen?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss man damit rechnen, dass man ordentlich, ich sag mal, auf die Fresse kriegt, glaube ich, wenn man Kritik äußert.
Anja Rützel ist TV-Kritikerin. Ihre Texte sind sehr vielen bekannt von Spiegel Online, wo sie wirklich mit großer Leidenschaft, mit großer Werf sich vor allen Dingen auch ganz liebevoll dem Trash-TV widmet. Und sie ist da nicht ganz zimperlich mit den Inhalten, aber es ist wirklich, muss man wirklich sagen, für eine TV-Kritikerin auch fachlich sehr begründet, was sie dort macht. Sie ist unfreiwillig in einen Shitstorm geraten. Wir haben es ja schon auch erwähnt, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Es geht um die Komikerin Enissa Amani, die sich mittlerweile nicht mehr als Komikerin sieht, obwohl sie sonst immer so unter diesem Label lief. Und Herr Peller, aus deiner Beobachtung, was nimmst du aus diesem Streit in dieser Woche mit?
Also vor allen Dingen nehme ich erstmal mit, ich will jetzt gar nicht so sehr über die Story als solche sprechen. Jedenfalls hat es ja quasi im Nachgang der Kritik sozusagen über die About You Awards irgendwie diesen Shitstorm gegeben gegen Anja Rützel, der ja aber eben auch, glaube ich, deswegen zustande gekommen ist, weil da eben eine Enissa Amani, ob sie nun Komikerin ist oder nicht, es irgendwie auch geschafft hat, ihre ja wirklich großen Zahlen von Followern, ihre Crowd zu aktivieren und auch gegen Anja Rützel irgendwie in Stellung zu bringen. Das finde ich schon einer Schlagkraft und auch einer, damit irgendwie auch einer Massivität, die, glaube ich, schon vielleicht gar nichts Neues ist, haben wir vielleicht in anderen Fällen auch schon gesehen, aber die doch auch nochmal irgendwie, gerade bei so einem absurden Thema und eigentlich einem Nichtgrund, wie ich persönlich finde, zeigt, welche Mobilisierungsmöglichkeiten da eigentlich bestehen und wie sich vielleicht auch, also wer hat eigentlich heute noch zu sagen, wer wie was, welche Meinung zählt? Also das hat bei mir doch einige Fragezeichen ausgelöst, so Stichwort Deutungshoheit.
Ja, und auch Enissa Amani hat es so verkauft dann letztendlich, sie hat so eine Opferrolle, hat sich in eine Opferrolle rein inszeniert. Sie hat Anja Rützel vorgeworfen, fremdenfeindlich gegen sie zu agieren und auch, wenn man das aber mal alles trennt, so ein bisschen die Emotionen auch von den Fakten, dann merkt man ganz einfach, okay, da hat jemand einfach mal eine TV-Kritik nicht gefallen. So,
das ist etwas, aber das ist ja auch vielleicht okay, ne? Aber muss man gleich sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zum Gegenschlag ausholen oder ausholen lassen? Also, weiß ich nicht. Bin ich irgendwie verstört gewesen aus dieser Geschichte?
Es wurde lebhaft debattiert, auf und ab in dieser Woche. Und wir haben einmal für euch vier Betrachtungen rausgesucht aus den Medien, so als kleiner Service, als kleine Was-mit-Medien-Presseschau für euch. Und da können wir mal schauen, Herr Peller. Willst du mal anfangen
mit einem Stück? Ich schau mal. Also interessant finde ich eine Einordnung von Quentin Lichtblau auf süddeutsche.de hat er die verfasst. Und das knüpft so ein bisschen an das, was ich vorhin auch gerade, wahrscheinlich habe ich es auch daher, gesagt habe, hier Stichwort Deutungshoheit. Ne? Also er sagt nämlich zum Beispiel, dass die Debatte, über die wir ja gerade gesprochen haben, für ihn auch ein Anzeichen dafür ist, dass es eben eine neu verteilte Deutungshoheit gibt und auch, dass Künstler heutzutage über ihr öffentliches Bild selbst entscheiden können. Da hätte, knüpfe ich nochmal an das Gespräch von vorhin an, Voltaire eben wahrscheinlich nicht gekonnt. Und dabei helfen ihnen eben ihre eigenen Kanäle, deren Reichweite häufig die vieler Zeitungen übersteigt. Das mal so zusammengefasst ist so seine Einschätzung. Und ich finde, dann kommt er auch noch zu dem Schluss, dass er, wenn man jetzt mal auch auf Kritiker schaut, dass er sagt, eigentlich ist es wohl so, dass Kritiker sich ja von ihrer Unberührbarkeit als Instanz, er nennt es dann fernab, vermeintlich irrelevanter Gegenwarts- und Netzkultur verabschieden müssen, auch wenn die dafür harte Bandagen brauchen können. Also da verändert sich einiges. Also das fand ich eine ganz gute Analyse an der Stelle.
Bei Zeit Online gab es einen schönen Text von Meli Kiak. Sie schreibt zur schönen Überschrift: Emporio Armani.
Enissa tolle Überschrift. Super, wirklich, da war ich neidisch.
Die ist wirklich toll, wirklich toll. Enissa Armani hat das große Glück, dass Anja Rützel das gemacht hat, was sich Generationen von Künstlern in diesem Land wünschen, nämlich mit genau den gleichen Maßstäben beurteilt zu werden, wie all jene, die Deutsch als Muttersprache lernten. Rützels Kritik kam ohne Hinweis auf Herkunft, Aussehen, Religion aus. Und natürlich ist die Beurteilung von Humor keine alleinige Angelegenheit von Geschmack, sondern hat Regeln und Filter. Das unterscheidet die Meinung, den Like, das Herz und den Daumen von der professionellen Kritik. Rützel sei nicht konstruktiv, klagte Armani. Auch das ist ein seltsames Missverständnis unserer Zeit. Kritik ist kein Seminar dafür, wie man etwas besser macht. Es handelt sich hier um kein DIY-Ding. Es gibt auch keine Infobox. Kritik ist Kritik.
Dann gibt es auch noch eine ganz interessante Einordnung von Sebastian Eder bei FAZ.net. Und er hat eigentlich zwei Punkte. Also einmal sagt er eben genau, dass sich die Blase vorwerfen lassen muss. Die Aufregung über wirkliche Skandale geht in den ganzen Nichtigkeiten unter. Wen soll ein Nazi-Vorwurf auch noch treffen?
Und wenn damit regelmäßig Leute wie Shakshak Shapira oder verschiedene andere überzogen werden. Das ist so der eine Gedanke. Und dass berechtigte Kritik als Shitstorm einer verblendeten Blase abgetan werden kann. Dafür ist aber auch die Blase verantwortlich. Also geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung Debattenkultur, Deutungshoheit. Wer sagt eigentlich auch noch, was ist ein Shitstorm? Finde ich auch nochmal eine interessante Fragestellung an der Stelle.
Gut fand ich auch von Samira El-Wassil auf Übermedien. Die hat sich einmal so angeschaut, was hier eigentlich für Diskussionsebenen kollidieren, warum das eigentlich so schwierig ist. Da hat sie einmal als ersten Fall Migrationshintergrund versus unterschiedliche Humorbewertungen, Stand-Upperin gegen Kolumnistin herausgearbeitet. Dann zweitens Kollision der Medienzugehörigkeit, Legacy Media versus New Media. Und drittens Kollision Privatpersonen, die sich in den sozialen Netzwerken privat bewegt, deren Arbeit aber in den sozialen Netzwerken öffentlich ist, versus prominente Personen des öffentlichen Lebens, die sich in den sozialen Netzwerken öffentlich bewegt, und berufskategorischer Konflikt Künstler versus Kunstkritikerin. Und sie endet diese Besprechung mit: letzten Endes, um ein Versöhnliches zu finden, sollte man sich bei allen Befindlichkeiten und vergänglichen Streitigkeiten über alte und neue Medien, über jegliche Form von Influencer und Freelancer hinweg, aber doch vielleicht ein Beispiel an der derzeit erfolgreichsten Fantasy-Saga nehmen, die Generationen, Zielgruppen und Schnittmengen vereint. Denn wenn wir eins von Game of Thrones lernen können, dann doch, dass man seine Energie und Kraft vor allem gegen die heilblauen Untoten einsetzen sollte, also gegen die tatsächlich wollen, dass eine kritische Presse und Stand-Upperin mit Migrationshintergrund aus ihrem Land verschwinden. Mhm. So, das fand ich dann doch auch nochmal, auch vielleicht auch nochmal so den Blick aufs Wesentliche gerichtet.
Lass uns doch unter dieses irgendwie ja auch skurrile und schreckliche und vielleicht auch damit auch genug besprochene Medienthema einfach jetzt mal jedenfalls in unserer Sendung einen Schlussstrich ziehen.
Das machen wir.
Und vielleicht zum Schluss noch ganz kurz über jemanden sprechen, der, so wie vielleicht heute Game of Thrones, früher auch irgendwie so ein Generationenverbinder war, oder?
Ja, Frank Elsner hat mich gestern sehr, sehr überrascht. Ich habe einen Tweet von ihm gesehen und erst dann habe ich die ganzen Interviews gesehen, die zum Beispiel bei der Zeit herausgekommen sind, wo er gesagt hat: ja, ich leide an Parkinson und versuche noch mein Leben so gut es geht zu gestalten und mache das, indem ich mich jetzt von meinen Zuschauern verabschiede mit einer ausgeruhten Talkshow, so wie ich sie mir vorstelle, und das auf YouTube veröffentlicht wird. In seiner ersten Sendung zu Gast war Jan Böhmermann und sie haben sich rund 50 Minuten unterhalten und ich habe mir die ersten Minuten schon angeguckt und muss sagen, wow, Gänsehaut, wenn da jemand sitzt und sagt, so ja, das ist übrigens eine meiner letzten Sendungen.
Und das heißt, für dich wäre das also eine klare Sehempfehlung und zwar nicht aus einer irgendwie Gierigkeit, weil es da irgendwo jemanden geht, der wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat, sondern weil es wirklich berührendes Stück ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist nochmal eine kleine Guck-Empfehlung. So, ganz kurz zum Schluss noch, aber noch eine Mitmach-Empfehlung für euch, denn, das müssen wir auch auf jeden Fall sagen, bald ist ja die Republika, übernächste Woche ist es soweit, am Mittwoch werden wir Was mit Medien dort auf der Deutschlandfunk Nova Bühne um 11 Uhr mit euch zusammen aufzeichnen für den Donnerstag drauf. Und ihr
Was
könnt also
mit euch
dabei
zusammen?
Sein.
Was heißt mitmachen?
Mit allen. Und drei von euch, die noch kein Republika-Ticket haben, haben die Möglichkeit, zur Republika zu kommen. Wir haben hier nämlich drei Tickets für euch, die ihr bekommen könnt. Ihr müsst euch nur als Kandidat anmelden. Und zwar bei einem kleinen Quiz, Schlag den Päler sozusagen. Mit eurem zu dritt tretet ihr im Medienquiz gegen Herrn Päler an. Wenn ihr sagt, ja, wir schlagen den Päler doch auf jeden Fall, bewerbt euch einfach, schreibt eine Mail an mail@deutschlandradio.de und dann habt ihr die Möglichkeit, an die Republika-Ticket zu kommen. mail@deutschlandradio.de. Herr Päler?
Verstehe ich gar nicht. Muss ich dann auch kommen? Oder ich wollte doch hier meine KI schicken, wie immer.
Da gucken wir mal, wer da am Ende gewinnt. Und wir klären das auf jeden Fall, freuen uns auf eure Bewerbung, mail@deutschlandradio.de und dann sehen wir uns persönlich auf der Republika. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.